Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Roman, über den wir jetzt reden, der hat einen auffälligen Titel. Botanik des Wahnsinns heißt der. Das ist der erste Roman von Leon Engler, einem erfolgreichen Autor von Theaterstücken. Psychologe ist er auch. Er arbeitet als Dozent für Psychologie und für literarisches Schreiben. Und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Schön, dass ich hier sein kann.
Botanik des Wahnsinns. Also erstmal zum Titel. Der ist ja interessant gemischt aus diesem wissenschaftlichen Begriff Botanik und dem völlig unwissenschaftlichen Wahnsinn. Was für ein Signal wollten Sie denn senden erstmal mit diesem Titel?
Zum einen ist Botanik und Wahnsinn nah beieinander, also historisch gesehen.
Warum?
Es ist so, dass die großen Botaniker so im 16. und 17. Jahrhundert tatsächlich so die ersten großen Klassifikationen für der psychiatrischen Krankheiten entworfen haben. Also da liegt so ein bisschen die Wurzel. Mhm. Wenn man das so weiterzieht, dann kann man auch gucken, so Emil Kraepelin, auch ein bekannter Psychiater und der so das wichtige Lehrbuch der Psychiatrie Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, der war auch botanisch informiert. Sein Bruder war Botaniker, er hat so die Pflanzenwelt seiner Kindheit mitbekommen. Und da kam damals schon die Idee auf, wäre es nicht schön, wenn wir die Welt des Seelenlebens genauso klar ordnen können wie die Pflanzenwelt. Und das war eigentlich so dieses Großprojekt, was bis heute eigentlich immer noch verfolgt wird.
Und dass dieses Thema Klassifizieren, Namen geben, Einteilen eben von Pflanzen und von Menschen, die sich anders verhalten als andere, damit mit dem Titel schon gesetzt. Ich würde beim Außen auch kurz noch bleiben wollen, weil ich fand das Titelbild Ihres Buches auch so faszinierend. Also das Umschlagbild, da sieht man so drei Blüten im Querschnitt, blaue Blüten. Also da ist man auch bei der Botanik. Aber diese Blüten haben unheimlicherweise statt der Stängel so lange, schmale Vogelschnäbel. Also so habe ich das interpretiert. Und sie haben Augen, mit denen sie einen sehr intensiv anschauen. Was transportiert dieses Bild für Sie?
Mir gefällt, dass das Buch zurückblickt. Ja, also es starrt einen an und entwickelt eben diese Augen und es hat irgendwas Hypnotisches und da wird man angezogen erstmal vom Schönen und ich glaube, dass eben die Betrachtung, also wie gucken wir eigentlich auf Wahnsinn und wie gucken die, die da betrachtet werden, zurück. Ich fand dieses Verhältnis irgendwie spannend und es ist auch einfach sehr, sehr schön auf den ersten Blick. Und auf den zweiten ist es irgendwie erst mehr verstörend.
Das trifft es ganz genau. Das empfand ich auch so. Gut, dann gehen wir endlich mal hinein in Ihr Buch. Also man hat gemerkt, da ist schon einiges los, bevor man überhaupt zu lesen anfängt mit diesem Umschlag und dem Titel. Wenn man hineingeht, Ihr Ich-Erzähler, den haben Sie Leon genannt. Also der heißt so wie Sie. Der hat auch wie Sie einen österreichischen Vater und eine deutsche Mutter. Arbeitet in der Psychiatrie teilweise, wie Sie das auch getan haben. Aber von diesen persönlichen Verbindungen abgesehen, was ist das für ein Mensch, den Sie da zur Hauptfigur Ihres Buches gemacht haben?
Ja, da sind viele Parallelen, aber es ist doch ein ganz anderer Mensch. Nämlich dieser Ich-Erzähler fürchtet, verrückt zu werden. Und das aus gutem Grund, weil seine halbe Familie es schon ist. Und was er dann macht, ist, er haut ab. Er reist einmal um die halbe Welt, geht nach New York, nach Paris und versucht so ein bisschen diesem Generationenfluch eigentlich zu entkommen und landet dann in Wien und versucht sich ja nicht mit der Psychologie zu beschäftigen, aber irgendwie zieht sie ihn an, eigentlich so ein bisschen wie dieses Buchcover, sie blickt ihn an und dann landet er am Ende genau da, wo er nie hin wollte, in der Psychiatrie, aber als Erster in der Generationenfolge nicht als Patient, sondern als Psychologe und konfrontiert so ein bisschen die Familiengeschichte über die Generation. Also es ist auch ein Buch, wo transgenerationale Übertragung von Traumafolgen Thema ist. Und er schaut es erst mal hin.
Das ist ja eine Frage, die viele, denen es so geht, dass es in ihrer Familie psychische Erkrankungen gab, die sie sich stellen häufig. Wird es mich auch treffen? Ist das vererbbar? Habe ich was davon abbekommen, könnte man sagen. Und das verfolgt Ihre Hauptfigur auf sehr eindringliche Weise. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Was heißt das, dass er in seiner Familie so viele Kranke hat?
Also erstmal heißt das, dass seine Eltern sind Psychiatrie erfahren. Also der Vater kämpft mit Depressionen, die Mutter ist abhängigkeitserkrankt, sie trinkt. Und die Großeltern hatten einen ganzen Strauß an Diagnosen eigentlich, von Schizophrenie über bipolare Störung und hin zu Psychopathie. Und Im Biologieunterricht nimmt er dann die Vererbungslehre durch und findet heraus, die Nachkommen von Meisen sind Meisen, von Bohnen sind Bohnen. Was sind dann die Nachkommen meiner schizophrenen Großmutter? Das ist die Frage, die er sich stellt. Mhm. Und als er dann später in Psychologiebüchern blättert, sieht er eben, da gibt es eine erbliche Komponente. Die ist teilweise kleiner, also in der Depression ist sie nicht ganz so groß, aber bei bipolaren Störungen ist sie mit bis zu 80% beziffert. Und deswegen entsteht diese Angst in ihm. Er lernt dann aber jemanden kennen, die Figur des Nachbarn, und der ist so eine Art Mentor. Der hat sowas von Diogenes in der Tonne, der so ein bisschen anders lebt, ein Skeptiker auch, und der sagt, nein, 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 so einfach ist es nicht. In der Psychologie spricht man auch vom biopsychosozialen Modell. Klingt kompliziert, aber es ist im Grunde das Biologische, wird ergänzt durch das Psychische und das Soziale. Und das hat immer ein Vetorecht. Das Leben hat ein Vetorecht. Und aber also er hat eine gewisse Verletzlichkeit, merkt dann aber auch, er hat etwas in der Hand. Er hat dem viel entgegenzusetzen. Und der Roman versucht auch so ein bisschen den Blick von der Biologie wegzunehmen, hin auch zum Sozialen. Mhm. Was passiert da eigentlich?
Aber diese Angst, die dieser Leon hat vor dem Krankwerden, diese Not, in der er ist, das ist auch so ein bisschen, so habe ich es empfunden, so dass der Motor und das Kraftzentrum des Romans, oder? Und der Wunsch, dem zu entkommen.
Absolut. Also ich glaube, der Roman ist auch recht verdichtet und hastig erzählt und er will auch immer weiterkommen. Am Ende sucht er auch für sich selbst Diagnosen. Also er wird es gibt wieder so eine Figur, der er begegnet, die leitende Psychologin, die ihn auch so ein bisschen an die Hand nimmt in der Psychiatrie, und er wird angeleitet, seine eigene Akte anzulegen. Was natürlich ein bisschen perfide ist, weil er ja nie diese Geschichte eigentlich konfrontieren wollte. Und dann muss er das machen, muss die Familienanamnese sich auch angucken. Und im Grunde ist das eben genau der Moment, wo er auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber er findet für sich eben eine Diagnose, die das eigentlich auf den Punkt bringt. Und das ist die Wandersucht, die Poriomanie. Das ist eine überkommene Diagnose, die gibt es nicht mehr. Aber es war mal eine. Und in dem Roman versuche ich auch immer so ein bisschen mit Diagnosen, ja, eigentlich so ein bisschen das Historische anzugucken, dass es eben auch soziale Konstruktionen sind, die immer so ein bisschen von der Zeit abhängen, in der sie entstehen. Und deswegen geht er in den Bibliotheken der Psychiatrie auch immer auf die Suche und guckt, was gab es da eigentlich mal. Genau, also vielleicht ist er ein Wandersüchtiger, könnte man sagen.
Das, was Sie gerade ansprechen, finde ich auch so eine interessante Seite Ihres Buches, also dass Ihr Erzähler eben durch die Psychiatriebibliotheken wandert und sich auch in die Psychiatriegeschichte reinschaut. Wie wurden Menschen mit psychischen Erkrankungen früher behandelt? Wie wurden sie weggesperrt, mit Eisenketten angefesselt? Und Sie erzählen an einer Stelle, dass aus dem Narrenturm in Wien, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf, aber irgendwie 2 Tonnen Eisen rausgetragen wurden, nachdem man die Narren damals befreit hat von ihren Ketten. Sie tauchen in die Botanik ein, das haben Sie vorhin schon kurz angeschnitten, aber auch in die Literatur. Da spielt dieser Nachbar eine wichtige Rolle, der neben ihm wohnt und immer redet und Leon auch an die Literatur heranführt. Und dieser Nachbar sagt dem Leon mal, oder Leon sagt selbst, darum hat der Nachbar mir wohl die Literatur empfohlen, weil sie nicht von oben herab, sondern von innen herausschaut. Was ist damit gemeint?
Ja, was Sie ja schon beschreiben, im Grunde ist dieses Buch ein sehr wilder Mix. Also hat was von einem Schelmenroman, aber ich habe immer auch essayistische Passagen eingestreut und habe versucht, sie kurz zu halten, auch in derselben Hast, vielleicht einmal quer durch die Psychiatriegeschichte hindurch. Und im Grunde ist es lange war es so, dass psychisch Kranke beschrieben wurden. Ja, dass sie von Fachpersonal Diagnosen bekommen haben etc. Und was ich versucht habe, ist in der Literatur auch Experten und Expertinnen der Erfahrung zu rekrutieren. Und deswegen gibt es ein Notizbuch, in dem ich ganz viele Schreibende, die eben auch mit psychischen Erkrankungen Erfahrung haben, zum Beispiel Ingeborg Bachmann allen voran, immer wieder zu Wort kommen lasse. Und so wird es eigentlich so eine Art Patchwork aus ganz verschiedenen Textarten und auch verschiedenen Sprachen, würde ich sagen. Also zum einen das Literarische, dann gibt es die Sprache der Psychiatrie, die auch immer wieder vorkommt, die recht steril ist, mit Diagnosen arbeitet, mit Codes, und dann wiederum eben auch die Sprache vielleicht der Kulturwissenschaft.
Und die Begegnung mit der Literatur ist für Ihre Hauptfigur auch so eine Art der Befreiung, so habe ich das verstanden, dass er sich da wiederfindet, zum Beispiel bei Ingeborg Bachmann, und das etwas freisetzt in ihm. Andererseits sagt er aber später nochmal, und das fand ich natürlich auch als Vielleser berufsbedingt interessant, was er da sagt, da sagt er, ich lese, um nicht zu fühlen. Theoretisiere, um nicht zu begreifen, zitiere, um nicht selbst sprechen zu müssen. Das ist meine Sucht. Also das ist wieder die andere Seite, dass Literatur auch zur zur Sucht, also auch zu einer Art Krankheit werden kann?
Ja, und zu einer Art und Weise, sich von der Welt zu entfernen. Also ich habe versucht, eine prototypische therapeutische Reise eigentlich auch zu beschreiben. Und der Ich-Erzähler versucht am Anfang ja eigentlich, sich mit Händen und Füßen dagegen zu sträuben, mit dieser Geschichte konfrontiert zu werden. Und was er dann macht, ist eigentlich ein intellektuelles Verstehen. Also er geht an die Bücher und sagt, damit habe ich eigentlich im Griff, habe ich dem Schrecken und auch das Namenlose, diese Geheimnisse, die in dieser Familie zirkulieren, kann mich da so annähern. Aber das ist im Grunde immer noch ein Abwehrmechanismus, das zu rationalisieren, zu intellektualisieren. Und am Ende geht es um das emotionale Verstehen, auch weg von den Büchern zu kommen und wirklich hinzufühlen, nachzuspüren. Nachzuspüren in dem Sinne, dass nicht nur der Ich-Erzähler spürt, was in seinem Leben passiert, sondern was vielleicht Generationen davor nicht spüren wollten. Also ein verdrängter Schmerz, der nun wiederkommt. Und vergrabene Gefühle kommen doch irgendwie zum Vorschein.
Es ist interessant, wir haben vorhin über die Shortlist für den Wilhelm Raabe Literaturpreis hier gesprochen. Da ging es auch um einen Roman von Thomas Melle, Haus zur Sonne, der neue Roman. Und meine Kollegin Wiebke Pormke hat beschrieben, wie Thomas Melle da einen Rückfall beschreibt, auch in seinem eigenen Leben. Also wie er wieder in der Psychiatrie landet mit seinem Krankheitsbild und davon erzählt in diesem Roman. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie verraten wollen von Ihrer Hauptfigur und wie es ihm ergeht, ob er einen Ausweg findet aus diesem Familienfluch?
Ein Ausweg ist es vielleicht nicht, eher ein Weg hinein. Ja, der Regen kehrt nicht zurück nach oben, schreibt Brecht. Und er ist auf jeden Fall nass geworden, sagen wir so. Aber ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei. Und was da eben passiert, ist all diese Prozesse, die ja auch gut erforscht sind, also das Transgenerationale, in der Forschung spricht man auch vom innerfamiliären Wiederholungszwang, weil solche Verletzungen wie eine heiße Kartoffel eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und er ist der Erste, der diese Kartoffel eigentlich festhält und den Schmerz aushält und so langsam kühlt sie ab. Ja, und ich glaube, das ist schon kein Ausweg, sondern ein Weg hinein. Und dieser Weg hinein führt dann vielleicht dazu, dass eine Akzeptanz, ja, stattfinden kann, ein Verstehen ohne Schuldzuweisung.
Leon Engler hat den Roman Botanik des Wahnsinns veröffentlicht im Dumont Verlag. Mit 208 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Haben Sie ganz vielen Dank fürs Buch und für den Besuch.
Danke auch.